Herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
In dieser Folge von Überpop sprechen wir über die Oscars. Wir reden dabei nur kurz über die Nominierungen und widmen uns danach drei Filmen, die allesamt für den besten Film nominiert sind. Green Book von Peter Farrelly, Roma von Alfonso Cuarón, der auf Netflix läuft, und The Favorite von Yorgos Lanthimos. Ich berichte zwischendurch auch noch von dem Zeichentrickfilm Spider-Man Into the Spider-Verse, welcher als bester Animationsfilm nominiert ist. Jetzt geht's los. Einfach mal kurz über bester Film können wir ja reden. Ne? Also lieber gleich auf Roma eingehen. Die drei Filme, die wir heute besprechen, sind alle drei für bester Film nominiert. Ansonsten...
Das finde ich eigentlich, ja, also jetzt nur mal so ganz allgemein. Das finde ich schon mal eine schöne Sache. Weil ich habe jetzt das Gefühl, dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr Ahnung... Oder ich habe einfach das Gefühl, ich habe irgendwie ein bisschen mehr so die Filme auch gesehen, um die es
oder
geht.
Oder auf dem Schirm überhaupt.
So war, ja, dass die auch noch gar nicht liefen so oft oder so. Und ich meine, jetzt Black Panther, das kommt mir schon ewig lang her vor. Black Clansman ist auch schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Bohemian Rhapsody auch.
Und Bohemian Rhapsody?
Jetzt am Wochenendburg halt noch nicht. Roma jetzt auch. Und The Star is Born habe ich auch gesehen. Nur Weiß.
Weiß ist der einzige, der jetzt bei uns noch nicht läuft.
Läuft ja auch noch nicht, oder?
Ja, wobei Green Book läuft jetzt am Donnerstag an. Also wenn die Folge rauskommt, läuft Green Book auch im Kino. The Favorite ist ja gerade erst gestartet. Aber interessanterweise, ja, sind mit Black Clansman und Black Panther definitiv zwei Filme nominiert, die schon deutlich früher im Jahr liefen. Also die keine klassischen, also es hat sich, also auf jeden Fall finde ich, man merkt, dass die Oscars ein bisschen sich geändert haben. So oder so, da habe ich heute auch schon mit Kollegen kurz drüber geredet oder gestern schon, nee, heute. Was die Oscars ja eigentlich sind, dass die Oscars sind ja eigentlich eine Quatschveranstaltung, eine reine Werbeveranstaltung. Und da habe ich auch ein interessantes Video auf YouTube zugesehen, und zwar über Harvey Weinstein und die Oscars. Das Harvey Weinstein hat ja fast 20 Jahre lang die Oscars dominiert und hat quasi Filme und Stars gemacht, vor allen Dingen über krasses Kampagnenmanagement, also wie die halt eben die Leute, die Mitglieder der Academy, bearbeitet haben, geguckt haben, wo machen die ihren Neujahrsurlaub, dass wir da den Film laufen lassen, damit die den auch sehen können und dann überhaupt, also wie die auch Leute teilweise irgendwie in Altersheimen und so bearbeitet haben, wo irgendwie viele Filmschaffende irgendwie sich zur Ruhe gesetzt haben, haben sie dann da gezielt Werbung gemacht und so, also echt krasse Sachen. Deswegen gibt es so eine, also es gab so eine Zeit lang so eine Oscar-Formel, habe ich das Gefühl, dass viel, also dass man wirklich so ein klassischer Oscar-Film, da gibt es schlimmere und weniger schlimme Beispiele für. Ich weiß nicht, also jetzt 2005, also beziehungsweise ich glaube die Verleihung war 2006 dann, dass Crash gewonnen hat, war sowas. Also L.A. Crash ist der deutsche Titel von, wie hieß der denn nochmal, dieser Ex-Scientologe? Paul Haggis. Das ist dieser sehr bemühte Film über Race Relations in Los Angeles und
den habe ich gar nicht gesehen.
Ist schlecht, er ist nicht gut und der hat ich weiß gar nicht, gegen wen der gewonnen hat, aber was halt auch so als Sündenfall gilt, da will ich jetzt gar nicht so krass drüber streiten, ist Shakespeare in Love, das war glaube ich 98/99, hat Shakespeare in Love gegen Saving Private Ryan und das ist irgendwie so das Beispiel par excellence für die Kampagne von Harvey Weinstein, der halt quasi auch mit Gwyneth Paltrow, die dann da auch für eine ihrer ersten großen Rollen direkt einen Oscar gewonnen hat, auch einen Star gemacht halt so. Also und da gibt es auch ein gruseliges Video, also es heute sehr gruselig wirkt, wo sie bei David Letterman zu Gast ist und davon spricht, weil Letterman fragt so im Scherz, ob sie denn freiwillig da sein, da meinte sie, wenn mich jemand gezwungen hat, dann Harvey Weinstein. Das ist echt, und das ist so im Zusammenhang, was man heute alles weiß. Ja.
Bitter, ja.
Und auch die ganzen
bitteren Beigeschmack.
Harvey Weinstein haben mehr Leute bei den Oscars gedankt als Gott. Und in einer sehr bezeichnenden Rede hat auch Meryl Streep gesagt, and most of all, I'd like to thank God, Harvey Weinstein. Das wirkt besonders schlecht, jetzt, wenn man es heute sieht. Oh,
aber der ist jetzt wirklich im Knast, ne? Der wurde doch jetzt dieses Jahr noch oder letztes Jahr nochmal verhandelt.
Ich weiß nicht, ob der nicht so auf Bewährung draußen ist oder so. Ist das schon, ich bin nicht sicher, ob der schon eingeknackt ist, verknackt ist. Man würde es sich wünschen, aber ich weiß nicht, ob es schon einfach schon einen Prozess gab, ist die Frage halt, ne? Nee, also ich glaube, der ist noch nicht verurteilt oder so.
Fußfessel. Also. Ja.
Charges and arrest. Million Dollars of Bail, ja.
Und als Teil der Auflagen hat er seinen Pass abgegeben. Darf die Staaten New York und Connecticut nur mit Erlaubnis des Gerichts verlassen. Na gut, und er ist halt wirklich am Arsch. Also der ist einfach raus aus der...
Richtig.
Ist ja aus seiner eigenen Firma quasi rausgeworfen worden.
Ja, die gibt es, glaube ich, auch heute nicht mehr. Also Miramax hat er vorher schon verkauft und die Weinstein Company gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Also genau, er wurde von seinem Bruder rausgeschmissen aus der Firma, aber du musst überlegen, wie viele Leute da jahrelang mitgemacht haben und das quasi gebilligt billigend hingenommen haben. Ist übel. Naja, aber auf jeden Fall hat das und irgendwie so nach so ein paar Sachen von wegen, was die Diversity bei den Oscars angeht, hat die Academy ja, also das ist ja diese Körperschaft von Filmschaffenden, wo eben Schauspieler, Regisseure und weiß nicht was alles Mitglied sind und die haben massiv ihre Mitgliedschaft erhöht und haben deutlich jüngere, weiblichere und diversere, also nicht nur weiße Mitglieder hinzugewonnen und das kann man glaube ich schon auch erkennen, allein an den Nominierten für den besten Film. Also Black Panther, ich finde, da kann man drüber streiten. Ich fand den Film ja nicht schlecht und ich hatte heute irgendwie, sah ich mich öfter in der Situation, dass ich dachte, muss ich jetzt Black Panther verteidigen? Aber im Endeffekt, das Beste, was mir dazu einfällt, ist halt auch, na, der ist halt anders als andere Comicfilme. Aber dass ich jetzt sage, das war der beste Film im letzten Jahr, weiß ich nicht. Aber das ist das ist so lustig, dass wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie vielte Folge machen, die über die Oscars ist, weil wir haben 16, 17 und 18 über die Oscars geredet und reden jetzt wieder über die Oscars, aber eigentlich sind die Oscars, wie gesagt, ich sage eine Quatschveranstaltung, weil du vergleichst regelmäßig Äpfel mit Birnen. Und ich finde die Entscheidung so hinfällig, ich finde es gut, Leute auszuzeichnen, zu sagen, hey, das war toll, und das ist ja, was es ist. Es ist ja auch ein Branchenpreis halt, ne? Lauter Schauspieler klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, wie toll sie sind. Ne? Oh, du bist aber besonders toll. Und danken sich.
Wobei, ich meine, die Ausstrahlung hat es nach wie vor, ne? Also es ist nach wie vor, wird es sehr in den Medien und irgendwie im Gespräch und
es ist ein Thema,
ja. Auch im Marketing ist es nach wie vor einfach. Funktioniert das, wenn man irgendwo Oscar draufschreibt, dass da dann die Leute reinrennen oder kaufen oder streamen oder was auch immer?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Marketing-Merkmal.
Nach wie vor immer noch sehr stark.
Ja, klar, wenn du als Schauspieler einen Oscar gewinnst, steigt dein Marktwert, weil du halt eben dann wird damit geworben, Oscar-Preisträger XY, Oscar-Nominierter XY und so weiter. Also das ist schon, das ist halt eben das Interessante. Die Filme, hast du eben gemeint, es ist ja so oft so, dass man die Filme noch gar nicht gesehen hat. Das war aber auch schon bei Shakespeare in Love, also vor 20 Jahren schon so, dass der Film bei uns erst anlief, nachdem er den Oscar gewonnen hatte. Oder er war gerade in die Kinos gekommen und dann hat das natürlich immer so richtig das Marketing angezogen. Und das ist bei uns oft so, dass diese Filme, die kommen dann kurz vor Weihnachten ins Kino, nur damit sie noch für das Jahr zählen. Und dann wird die Oscar-Kampagne gemacht und dann laufen die dann so lange, wie es geht, damit die dann halt nochmal so ein ganzes zweites Leben entwickeln. Also, wobei teilweise sind die in den USA dann auch schon auf DVD draußen oder beziehungsweise zu streamen oder sonst wie für Home-Videos erhältlich, sodass man, aber in Deutschland haben wir oft halt eben diese krasse Verzögerung und also außer halt bei Blockbustern, die kommen ja mittlerweile weltweit eigentlich mal in gleichen Tagen raus, ne? Roma gehen wir gleich nochmal mehr ein, aber der Film ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist der ist einer von zwei Filmen, die mehr für so viele Oscars, also der hat 10 Oscar-Nominierungen, das hat seit Tiger and Dragon kein ausländischer Film mehr geschafft. Es ist auch, ich überlege gerade, oder war das verwechselt, dass Alfonso Cuarón das erste Mal ist, dass ein fremdsprachiger Film Aber bei dieses Jahr sind sogar zwei, nee, genau, das ist auch erst noch einmal vorgekommen, dass zwei fremdsprachige Filme für beste Regie nominiert sind. Also das ist interessant, ist also einfach die Brandbreite an Nominierungen, die Roma bekommen hat. Ja, Black Panther ist die erste Comic-Verfilmung, die einen Oscar, eine Best Picture-Nominierung hat. Ja, ansonsten fällt uns noch irgendwas ein zu den Nominierungen, irgendwas, was ich jetzt besonders interessant finde. Ich finde es erschreckend, und das hätte ich nicht gedacht, dass A Star is Born, das Drehbuch, tatsächlich nominiert ist für bestes adaptiertes Drehbuch, weil das fand ich echt nicht so besonders gut, das Drehbuch. Also weil ich es einfach auch nicht so originell finde, einfach noch eine Adaption zu machen. Also ich meine, klar kam ist dann die Frage, wie man es adaptiert. Ach, was mich noch überrascht hat, von wegen bestes adaptiertes Drehbuch, The Ballad of Buster Scruggs ist nominiert.
Mhm.
Auch in der Kategorie bester Song.
Mhm.
Und der schlimme Henkel von Donnersmarck ist auch nochmal nominiert.
Mhm.
Mit seinem Werk ohne Autor.
Hast du den gesehen?
Nee. Habe ich auch nur Schlechtes gehört, glaube ich. Aber der hat eine geschickte Entscheidung getroffen und hat einen bekannten und etablierten Kameramann engagiert. Der ist jetzt auch nominiert für beste Kamera. Dadurch ist der Film auch zweimal nominiert.
Und was ist Ballad of Buster Scruggs vom besten adaptierten Drehbuch auch?
Ja, weil die ja ihre eigenen Kurzgeschichten. Ja,
ja gut, okay. Ja.
Und der Song When a Cowboy Trades His Wing, Spurs for His Wings. For Wings, der Song ist nominiert. Das ist nicht auch irgendwie lustig. Ja, ich vermute mal, dass den Song wird wahrscheinlich Lady Gaga gewinnen. Und wenn nicht sie, wäre cool, wenn
Kendrick Lamar wäre halt auch krass. Ja.
Kendrick Lamar, genau, für Black Panther. Oder aber, und was wäre so eine politische Geschichte, dieser Song aus der Ruth Bader Ginsburg-Dokumentation von Diane Warren. Ja, das ist irgendwie, wäre auch so ein typisches politisches Ding bei den Oscars.
Also,
ach, Caleb Deschanel ist der Kameramann, der nominiert ist für den Film von Donnersmarck. Das ist der Vater von Emily und Zoe Deschanel.
Ja, und Zoe heißt auch wegen Franny und Zoe. Zoe habe ich zufällig nachgelesen, wegen Salinger.
Ah, interessant.
Das ist eigentlich ein männlicher Vorname ist. Also Zoe in dem Buch ist ja ein Junge.
Ach, das wusste ich nicht, weil ich kenne
Franny ist die Schwester.
Ich kenne nämlich eh nur Zoe als Frauennamen, deswegen.
Aber, und das ist gar nicht so gebräuchlich. Und da ist eigentlich Zachary. Und diese Zoe als Abkürzung für Zachary ist eigentlich gar nicht so üblich.
Nee, also eher Zach.
Ein anderer Film, wo jetzt viele drüber gesprochen haben oder viele auch den gesehen haben, so wie ich so gehört habe in meinem erweiterten Freundeskreis, ist dieser Shoplifters, der auch als bester fremdsprachiger Film neben Cold War und Roma und Werk ohne Autor und Capernaum noch, das sagt mir gar nichts, aber Shoplifters, das ist auch sowas mit diesen, dass man sich so Familienmitglieder ausleihen kann und so in Japan, das wird da irgendwie thematisiert. Haben viele gesagt, das ist sehr gut, aber ich habe jetzt gar keine. Also ich hatte jetzt auch irgendwie nicht so ein Interesse daran, den zu sehen unbedingt. Aber vielleicht ist er ja wirklich auch noch so ein bisschen vielleicht hat er Überraschungspotenzial.
Wobei ich glaube, da geht es tatsächlich um Ladendiebstahl. Also Leute, die sich um sich zu ernähren, stehlen. Also das hätte ich jetzt gedacht. Also so steht das zumindest hier drin. In dem Wikipedia-Artikel, aber kann nicht sein, dass das trotzdem noch ein anderer Aspekt ist. Was wir jetzt gar nicht,
das aber. Das ein Mitglied der Familie ist irgendwie, wird so quasi adoptiert oder, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, man müsste jetzt auch nochmal nachlesen.
Ich überlege gerade, aber das müssen wir jetzt nicht machen, weil ich hab auch die Mühe mir nicht gemacht, alles mal durchzugehen, dass wir jetzt so Tipps hätten, weißt du, wen wir gerne gewinnen sehen würden und wen wir tippen, wer gewinnen wird. Ich meine, dauert, glaube ich, zu lange, wenn wir das jetzt alles durchgehen, oder?
Ja, da habe ich auch zu wenig Ahnung irgendwie. Also,
ja. Hey, also man kann auch eine Meinung haben, ohne Ahnung zu haben. Ich finde, das ist absolut legitim.
Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen, dass es einen neuen Mary Poppins Film auch gibt.
Ja, der lief auch schon bei uns im Kino. Der lief auch bei uns zu Weihnachten. Habe ich auch so durchwachsene Sachen gehört. Ich hatte überlegt, ob ich mir den angucken will, weil Mary Poppins tatsächlich einer der ersten Filme war, die ich im Kino gesehen habe, interessanterweise. Und deswegen hatte ich da vielleicht ein bisschen Nostalgie für, mir das anzugucken. Aber das soll wirklich ein sehr, sehr fast reaktionär, konservativ, nostalgischer Film sein.
Also ich kann es wirklich nicht sagen, auch bei, so bei bester Film oder so. Ich kann jetzt nur sagen, dass ich auf jeden Fall sowohl The Favourite als auch Roma beide sehr, sehr gut fand.
Ich würde jetzt mal eine steile Behauptung, wenn wir jetzt so überleiten zu den drei Filmen, die wir jeweils zwei gesehen haben. Roma ist wahrscheinlich der filmisch am besten gemachte Film von den dreien. The Favourite ist wahrscheinlich der Film, der am meisten Spaß macht, wenn man ihn guckt. Und The Green Book ist am ehesten der Film, der so ein klassischer Oscar-Film ist, dass man das Gefühl hat, ey, der Film ist von vor 10 Jahren. Also das, das ist so, was ich dazu, mein Tipp wäre. Ich habe ja The Favourite noch nicht gesehen. Hätte ihn gerne bei den White Nights des Fantasy Filmfests gesehen. Aber hat dann nicht geklappt, weil der auch sehr beliebt war. Wollen wir vielleicht kurz mit The Favourite anfangen? Der ist
den,
ja jetzt...
Den habe ich ja jetzt gesehen. Am Samstag.
Ja, also läuft bei uns schon seit dem vergangenen Donnerstag, ne? Und ist mit, Donnerstag, ne? Ist mit Roma, führen die Liste der Nominierungen an. Die haben beide 10 Nominierungen.
Ja, tatsächlich beide 10 Nominierungen. Das ist echt viel.
Ist aber auch bitter, dass...
Favorite ist bester Film, beste Regie.
Beste Hauptdarstellerin, zweimal beste Nebendarstellerin.
Beste Nebendarstellerin.
Zweimal. Bestes Originaldrehbuch. Beste Kamera. Beste Ausstattung. Bestes Kostümdesign.
Und ja, bester Schnitt. Gut, ich meine, das ist natürlich auch, das sind alles Dinge, die in diesem Film auch gut funktionieren. Ja, also der gibt sich echt Mühe das ist halt ein richtiger Kostümfilm.
Ja, genau. Also Kostüm ist auch so ein Oscar-Standard irgendwie, ne?
Mit Kubrick und Barry Lyndon und so, das finde ich jetzt ein bisschen überzogen auch, weil der ja nochmal mit der Beleuchtung so ganz besondere Sachen gemacht hat. Aber ja, also ist ein sehr gut ausgestatteter Film, definitiv. Und was noch? Also Kostüm, Musik nicht, Song spielt ja auch keine Rolle da, Make-up auch nicht, Schnitt,
Ja, ein Production Design ist halt die Gesamtausstattung. Das ist halt eben auch sowas wie Set Design und so, ne? Also, jetzt nicht nur, Kostüme fallen da halt eben nicht rein. Aber da finde ich auch gut, dass tatsächlich Black Panther für nominiert ist, weil das finde ich auch ziemlich gut, das Production Design von Black Panther. Aber auch die Kostüme ist auch nominiert. Also,
Also ich würde vielleicht anfangen, wenn ich zu dem Film was sagen sollte, dass ich es über die Drehbuchnominierung finde ich es gut. Weil es einfach ein Film ist, der dem offensichtlich eine ziemlich gute Rechercheleistung zugrunde liegt. Dass der Yorgos Lanthimos da sich wirklich einen Stoff rausgesucht hat. Aus dem 18. Jahrhundert, von einer Königin, der letzten regierenden Stuart-Königin, Queen Anne, von der man auch, also die eigentlich gar nicht so bekannt ist auch, die jetzt auch nicht so, das gilt jetzt nicht als eine der besten Königinnen oder ist jetzt kein Glanzpunkt der Geschichte des englischen Königreichs. Eher geprägt auch im historischen Sinne von so Intrigen im Parlament und auch so, dass es irgendwie nicht so richtig, also dass da eher so rumdiskutiert wird und sie sich irgendwie in unnötige Kriege verstricken und so und so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben, die ganzen Adligen und so das Königshaus und so. Und sie ist eigentlich wird gespielt von Olivia Colman.
Ja, die jetzt auch nominiert ist, was mich sehr freut.
Ich glaube, sie kam mir sehr, sehr bekannt vor. aber ich kann jetzt nichts festmachen, wo ich sie so gesehen
Ja.
habe, wo es mir so
Kann ich dir.
genau was. Ah, die war es so. Also ist bei
Ja.
The Lobster hat sie eine Rolle.
Richtig, bei The Lobster spielt sie eine von den Verantwortlichen in dieser Einrichtung quasi oder diesem
Da ist sie
Hotel.
mir aber nicht besonders auf. Also
Nee, nee, nee,
da
nee. Das ist
war.
auch eine relativ kleine Rolle irgendwie. Aber da ist sie trotzdem gut. Die ist jetzt in der nächsten Staffel von The Crown, wird die Queen spielen. Ist sie jetzt schon gecastet. Also das heißt, sie spielt dann gleich zweimal zwei Königinnen von England. Und die ist groß geworden, also die kommt aus quasi dem Impro- und Comedy-Theater in Cambridge an der Uni, wo halt eben viele auch Sketch-Komiker herkommen in England. Und die hat lange zusammengearbeitet mit dem Comedy-Duo Mitchell und Webb. Die haben auch die langlaufende Sitcom Peepshow gemacht. Die sehr so mit inneren Monologen arbeitet und dann spielt sie quasi die Love Interest von einer der beiden Hauptrollen. Und das geht so on again, off again. Ich glaube, Sophie heißt die Folge, die für die Frau, die sie da spielt. Und das war lange, hat die nur Comedy gemacht. Und die hat auch in der Sketch-Comedy-Serie Mitchell and Webb Look, die du komplett auf YouTube findest, auch Peepshow findest du viel auf YouTube. Das kannst du, glaube ich, auf Deutschland nirgendwo richtig, kann sein, dass du es auf Amazon kaufen kannst oder so, aber auf Netflix ist es nicht. Und das ist eine der am längsten laufenden Sitcoms in England, weil in England gibt es ja nicht so oft, dass die irgendwie so sechs, sieben Staffeln haben. Aber Peepshow hat halt oft nach Jahren von Pause nochmal eine neue Staffel, aber das wurde jetzt vor
Ist
zwei,
ja
drei Jahren gab es
interessant.
einen Abschluss mal. Und
Guck
darüber
ich
ist
mir
sie
mal
bekannt
an.
geworden. Und Broadchurch. Das ist eine Krimiserie, die auch auf Netflix ist in Deutschland.
Ja, die ist ja sehr beliebt, ja.
Ja, und da spielt sie eine der beiden Hauptrollen.
Also, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil sie hat mich in diesem Film echt überzeugt. Die spielt richtig, richtig gut. Und vor allem spielt sie auf die Art und Weise gut, dass sie es schafft, wirklich so eine sehr hypochondrische, kindische und irgendwie so eigensinnig verschrobene Königin darzustellen, die so richtig dieses ein bisschen, auch diese ganze Dekadenz des Adels und so und dieses so auch so stumpf sind, so ein bisschen auf den Punkt bringt. Das macht sie extrem gut. Die ist halt so auch hat da und irgendwie, hat glaube ich Gicht vor allen Dingen, hat aber sonst auch viele Krankheiten, irgendwie immer, muss sich immer irgendwie die Beine massieren lassen und die Füße und trägt irgendwelche Stützstrümpfe und ganz enge Korsette und so. Und steht eigentlich unter einem großen Einfluss von so Beratern und irgendwelchen Herzogen und
Also Hofstaat, ne?
dem Premierminister und so, also die alle so sich versuchen, so bei ihr lieb Kind zu machen, um irgendwelchen Einfluss geltend zu machen, weil gerade England offenbar in einem sehr langen und verlustreichen Krieg mit Frankreich verwickelt ist. Und die eine Seite sagt halt, ja, wir müssen weitermachen. Die anderen sagen, ja, we should sue for peace, glaube ich, so drücken sie es aus. Also sie sollten irgendwie verhandeln, sodass jetzt das Leiden, das Töten gestoppt wird und so. Und in dieser Situation, wo der Film einsetzt, ist sie vor allem unter dem Einfluss der Sarah Churchill, die auch tatsächlich eine Vorfahrin von Winston Churchill ist.
Ja, ist quasi House of Marlborough ist das, ne?
Die wird gespielt von Rachel Weisz. Und das ist so
Ja.
eine sehr intime Beraterin und auch Freundin und auch so ein bisschen mehr so von ihr. Das zeigt sich dann so. Das ist auch ein bisschen historisch verbirgt, aber nicht so richtig. Gibt es keine richtigen Belege für, so ob die jetzt wirklich auch was miteinander hatten oder so, das steht immer so ein bisschen im Raum. Im Film nicht. Also da steht es nicht im Raum, da ist es einfach so, dass
Ja.
sie auch, dass es auch so sehr sexuell aufgeladen ist. Und dann kommt da dazu halt die von Emma Stone gespielte, so ein bisschen aus dem vom so aus dem Familienstand so gefallene. Also ihr Vater war spielsüchtig und hat seinen Adelstitel verpfändet oder irgendwie sowas. Und sie ist halt deswegen quasi völlig mittellos, kommt auf dem Hof an mit der Kutsche, wird erstmal in eine Pfütze geschmissen und fängt dann da an, als Hausmädchen zu arbeiten. Lernt dann so langsam da diese ganzen Gebräuche kennen, arbeitet sich immer weiter hoch und weil sie auch sehr raffiniert und sehr durchtrieben ist, fängt sie dann letztlich an, so um die Gunst der Königin zu buhlen. Und dann entspinnt sich halt so eine Art Dreiecksbeziehung, beziehungsweise auch so Ränkeschmiede, Intrigen und so, wer ist jetzt so der Favorit, the Favorite, ja, der Königin.
Aber der Film ist auch, das ist halt schon lustig, oder? Weil der Trailer sieht sehr, sehr klamaukig
aus. Ist extrem grotesk.
Ja.
Weil halt auch dieses ganze dekadente Treiben von diesen Leuten zeigt, die halt so in diesem fulminant mit Teppichen und irgendwie Kronleuchtern ausgestatteten Räumen da rumlaufen. Und dann macht zum Beispiel so der Premierminister mit ein paar anderen Leuten, veranstaltet da in einem dieser prächtigen Räume regelmäßig Entenrennen, wer die schnellste Ente des Parlaments hat, und läuft dann auch tatsächlich mal mit dieser Ente Sir Horatio unterm Arm rum und ist da halt so richtig stolz drauf, dass er seine Ente immer gewinnt. Dann stellen sie sich irgendwie vor so spanische Wände, einer muss sich nackt ausziehen und wird mit Obst beworfen. Zwischenzeitlich sitzt die Queen Anne einfach da und stopft ohne Ende Sahnetorte in sich hinein, er bricht es wieder in den Topf, stopft weiter, also wirklich so völlig so krass, also sehr, 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 ja, krass halt auch. Das ist ja auch so, das ist ein bisschen so eine Spezialität von dem
Antinos,
dass der halt so sehr, sehr, auch so das auf das Groteske oder auch das Surreale so ein bisschen so Wert legt und da so immer so ein bisschen auch die Menschen, so seine Figuren so in einem sehr harten Licht zeigt. Und halt dieses Ganze, also ich habe so am Anfang auch so überlegt, okay, also man guckt sich jetzt diesen Kostümfilm an, wie passt das jetzt zusammen mit den Filmen, die er sonst so gemacht hat? Und das ist halt wirklich so diese Beobachtungsgabe, die er hat, dieses, wie interagieren die Leute miteinander, auch so dieses Versuchsanordnungsmäßige, was man auch bei The Lobster ja auch schön sieht, dass man einfach eine Prämisse hat und dann schaut, wie interagieren die Leute jetzt da untereinander mit dem, was da jetzt zugrunde gelegt wird, so. Und zu guter Letzt hat es mich sehr gefreut, weil ich den letzten Film, weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben.
Killing überhaupt. Of a Sacred Deer, ich glaube schon. Killing of a
Sacred Deer, von dem war ich ja wirklich ein bisschen enttäuscht eigentlich. Weil der war sehr groß aufgemacht und sehr so und sogar mit Nicole Kidman ja auch besetzt. Und
ich glaube, das war so ein bisschen so der Oscar-Film, nachdem er mit den Erfolg mit Lobster hatte, war das so der Versuch. Das ging so in so eine Oscar-Richtung.
So ein bisschen so wie so wie das Major-Album von der Band, so, ne? Ja. Die vorher so coole Indie-Sachen gemacht hat. Und also das hat irgendwie für mich nicht mehr, und den fand ich auch in seiner, der hat dann auch so sehr viele brutale Stellen auch so, und das fand ich dann auch zu extrem. Also der war in manchen Punkten mir ein bisschen zu extrem oder zu überdreht und auch zu düster dann auf eine Art und Weise.
Aber kannst du denn The Favorite auch einem, ich sag mal, einem Mainstream-Publikum wirklich empfehlen, oder ist das, weil ich habe die Frage halt, ich wollte den Film sehen, ich weiß nicht, ob ich Brittany den antun kann oder nicht. Ich habe ja schon gesagt, das ist nichts, wo wir deine Mutter mitnehmen, weil ich wusste, dass es sexually explicit ist und das ist nichts, was man gerne mit seinen Eltern zusammen guckt, einfach.
Ja, das ist awkward. Da gibt es so ein paar Szenen, da möchte man nicht mitnehmen, seine eigenen Mutter sitzen. Ja.
Vermutlich, genau. Weil ich habe nämlich ein Interview mit der Olivia Colman, oder wie ihre Freundin sie nennen, die Collie, gehört. Und zwar, das war, als sie bei einem Podcast zu Gast, der langjährige Hauptdarsteller von Doctor Who, David Tennant, der ist auch der andere Hauptdarsteller von Broadchurch, der hat jetzt einen Podcast diese Woche angefangen. David Tennant does a podcast, und das hat die erste Folge ist halt David Tennant does a podcast with Olivia Colman, und dann reden die halt eine Stunde, und da geht's auch darum, dass sie jetzt, sie erzählt ein bisschen von The Favorite und wie die Produktion war und wie viel Spaß das macht, mit dem Lanthimos zusammenzuarbeiten, und sie erzählt eben auch von ein, zwei Szenen, und da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht der klassische Kostümfilm. Aber ich habe halt nur Gutes gehört, und ich bin scharf drauf, den zu sehen. Und aber ich glaube, dass der wahrscheinlich auch ein bisschen, ich fand The Lobster auch sehr deprimierend, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist der Film wahrscheinlich nicht so sehr, oder?
Nee, das ist er nicht. Also er ist auch anders als The Lobster, ist er auch auf eine Art und Weise auch aktueller. Also so zwei Sachen, die ich jetzt auch dazu gelesen habe, die zielen so ein bisschen drauf an, dass man den Film, also dass man auch so ein bisschen das MeToo-Thema an dem Film so durchexerzieren kann, weil es halt auch drum einfach so ein bisschen auch unter umgekehrten Vorzeichen darum geht, wie so Macht dann in der Stelle, in dem Moment so auch vorrangig von Frauen so benutzt wird. Und die Männer sind eigentlich so oft nur so Beiwerk und werden auch als sehr dümmlich und sehr triebgesteuert nur so gezeigt und tragen eigentlich nicht viel zum Fortgang des Filmes so bei. Also das ist schon was glaube ich auch ein breites oder für was einfach auch ein Thema, also was so thematisch bei vielen Leuten glaube ich so funktionieren kann. Und dann ist es natürlich auch eine politisch extrem scharfe Satire, wenn man jetzt wirklich so mit der Schwarz-Weiß-Brille gucken will auf so jemanden wie Trump auch, der auch
ach so und dessen Höflinge quasi. Ja. Interessant, also auf die bin ich gar nicht gekommen. Ich weiß auch nicht genau, wie werde ich mich dem jetzt anfreunden will, aber ich glaube, verkehrt ist das nicht.
Also so irgendwie so ein kindlicher Herrscher, der irgendwie nur so auf seinen, der so völlig so beschränkt ist auf sich selbst, auf seinen eigenen Horizont und von vielen Beratern gesteuert wird und so sehr so manipulativ, aber auch selbst manipulierbar ist und so. Da steckt auch schon viel von drin, wobei ich schon auch die jetzt hier diese Queen Anne-Figur, also die kann man jetzt nicht mit Trump gleichsetzen, auf keinen Fall. Also da ist sie auch viel zu charismatisch für und sie hat dann schon auch ihren eigenen Style so und schafft es dann auch trotzdem, auch wenn sie so aus dem Bauch raus agiert, dann irgendwie gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist auch immer wieder schön zu sehen, sodass sie sich dann eben auch von diesem ganzen Ränken so frei macht und sagt so, nö, ich mach das jetzt so, ich mach das jetzt so. Aber das ist auch so, also das ist zumindest so als Afterthought ist das, glaube ich, schon auch ein bisschen drin.
Mhm. Die Queen Anne hat übrigens auch noch eine tragische persönliche Geschichte, dass sie, die hatte 12 Kinder und keins von den Kindern hat überlebt. Also sie hatte entweder Fehlgeburten, Totgeburten, die Kinder sind nach innerhalb weniger Stunden als Frühgeburten gestorben. Ist echt, also das ist echt tragisch, traurig.
Ich weiß in nicht, dem Film hat sie so, glaube ich, statt dieser Kinder so 12 Kaninchen, mit denen sie die ganze Zeit spielt.
Ach, du Schande.
Ja. Das ist auch schön. Also auch so ein bisschen böse gezeigt. Ja. Nee, also der lohnt sich in jedem Fall. Also es ist auch für mich ein Return to Form für Yorgos Lanthimos. Nicht zuletzt.
Sehr gut. Dann lass mich doch kurz über Green Book sprechen, der jetzt diese Woche anläuft und wenn wir die Folge rausbringen, schon im Kino sein wird. Das ist ein neuer Film von Peter Farrelly. Farrelly, den Namen kennt man doch, ja. Das ist einer der Farrelly Brothers, die in den 90er Jahren durch ihre Klamauk-Komödien bekannt geworden sind. Und die haben unter anderem zu verantworten Kingpin, Dumm und Dümmer, Me, Myself and Irene, aber auch Verrückt nach Mary und ja, noch ein paar andere. Die sind, glaube ich, ursprünglich, waren die halt auch Autoren bei Seinfeld und haben dann eben so zusammen angefangen Kinokomödien zu machen und die haben ganz viele erfolgreiche Kinokomödien gemacht, zuletzt eben auch die Fortsetzung von Dumm und Dümmer und das Remake von den Three Stooges 2012. Aber jetzt halt eben hat Peter Farrelly alleine, und das ist auch seit Dumm und Dümmer der erste Film, den er alleine gemacht hat, ohne Artikel, Green Book verfilmt, was auf einer, naja, ich sag mal, auf einer biografischen Begebenheit basiert. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, wahren Begebenheit. Also die Basic Facts sind wahrscheinlich schon richtig. Und zwar geht's um den schwarzen Jazzpianisten Don Shirley, der einen italienisch-amerikanischen Türsteher aus der Bronx engagiert als seinen Fahrer, wenn er für eine Tournee durch die Südstaaten oder eine Tournee, die auch in die Südstaaten führt. Und das war Anfang der 60er Jahre unter der Präsidentschaft Kennedys und der Don Shirley war mehrfach promoviert, war ein ungeheuer akademischer Typ, eigentlich klassisch trainierter Pianist, der so eine Form von Crossover aus Klassik und Jazz gemacht hat. Der hat auch ein Trio in dem Film, das aus einem Cellisten und einem Kontrabassisten noch besteht, die ihn am Klavier begleiten, also die ihn begleiten, wenn er Klavier spielt. Und ja, und der Film ist echt so für mich, wie gesagt, so ein bisschen ein Throwback zu alten, wie Oscar-Filme früher waren. Es geht halt um eine Rassengeschichte. Der Tony Lip-Charakter, das ist, der wird gespielt von Viggo Mortensen. Interessanterweise ein dänischstämmiger Amerikaner spielt einen italienischstämmigen Amerikaner. Der spielt diesen Tony Lip, der interessanterweise später auch in echt Schauspieler geworden ist. Der hat in Der Pate, in Goodfellas und auch in den Sopranos mitgespielt und ist 2013, die sind beide so um 2013 rum gestorben. Und es geht eben dann um das Verhältnis von den beiden, wie die sich ein bisschen anfreunden. Das ist sehr lustig gemacht. Es gibt natürlich auch so ein paar Konfrontationsszenen. Und es gibt eine sehr klischeemäßige Oscar-Nominierungsszene, die garantiert bei der Verleihung laufen wird, wenn Mahershala Ali im Regen den Tränen oder in Tränen ist und sagt, als Jazzmusiker bin ich, bin ich zu weiß und für die Weißen bin ich zu schwarz, ja, oder ja, sowas.
Das habe ich auch im Trailer gesehen.
Ja. Richtig, also Mahershala Ali, großartiger Schauspieler.
Auch sehr wandlungsfähig, ne? Ich habe den auch fast nicht wieder erkannt, so irgendwie.
Ja, also vor allem, wenn ich überlege, ich musste nochmal zurückgehen, wo habe ich eigentlich Mahershala Ali zum ersten Mal gesehen? Dann habe ich gemerkt, ah ja, stimmt, in Luke Cage, aber der hat auch in den Hunger Games Filmen mitgespielt. Und wenn ich überlege, allein jetzt in True, wenn man eine wirkliche schauspielerische Meisterleistung von Mahershala Ali sehen will, sollte man sich lieber die aktuelle Staffel True Detective angucken. Also nicht, dass er nicht, ja. Er ist auch sehr gut in, also ich muss auch sagen, ich kann keinem der Schauspieler einen Vorwurf machen. Das ist eher so das Gesamtkonzept von dem Film, der dann halt eben auch so, ja, und sie wurden dann Freunde für immer am Schluss und das endet dann auch in so einer märchenmäßigen Szene. Also das ist, ich muss sagen, der Film hat mich gut unterhalten, aber er war genau das, was man erwartet, wenn man diese Story hört und wenn man den Trailer sieht. Es ist wirklich wenig Überraschung, aber es ist eine ganz gute Unterhaltung, sag ich jetzt mal. Es ist jetzt kein, also, aber ich würde diesem Film jetzt nicht den besten Film nennen, auf keinen Fall. Verstehe ich auch nicht, warum er da nominiert ist. Ich finde es sehr bedenklich, dass Mahershala Ali in der Nebendarstellerrolle nominiert ist, weil der hat eigentlich eine Hauptrolle. Das ist so eine komische politische Entscheidung, dass irgendwie halt einer Hauptdarsteller sein muss und einer Nebendarsteller. Und was man eben auch sagen kann, ist halt eben der, dass der Viggo Mortensen eine sogenannte White Savior Figur ist. Also so, der gute Weiße quasi, der dem Schwarzen, also das finde ich jetzt schwierig in dem Fall, dass jetzt so, also es ist problematisch, sag ich einfach mal. Ne? Also
Da kommen wir vielleicht auch gleich bei Roma wieder ein bisschen drauf. So, das, ja. Da habe ich auch so ein bisschen so diese Vorbehalte gegenüber der indigenen heimlichen Hauptdarstellerin, die auch so von den, ist auch so ein bisschen so, wo auch so ein bisschen so ein koloniales Stereotyp drin steckt.
Aber die jetzt in Green Book. Was dann noch, was ich jetzt nachträglich gelesen habe, ist eben, dass die, das basiert fast komplett nur oder ausschließlich auf der Drehbuchautor ist der Sohn des Fahrers. Der hat eben seinen Vater interviewt, bevor er gestorben ist, und hat aus dessen Erinnerungen, die er aufgeschrieben hat, hat er dieses Drehbuch geschrieben. Und im Nachhinein haben sich dann die Verwandten, unter anderem der Bruder, der noch lebt, von dem Don Shirley gemeldet, wie wenig das doch alles stimmt und dass die eigentlich nur ein professionelles Verhältnis hatten und sich nie angefreundet hätten. Und ich glaube halt eben auch, dass da viel einfach so, damit es eben ein schöner Film ist, wurde da, glaube ich, ganz schön dran rumgebogen und das finde ich irgendwie, schmeckt dann nicht so gut. Jetzt muss ich gerade gucken, ob Viggo Mortensen auch für den Hauptdarsteller nominiert ist, weil das fände ich auch komisch. Ist er. Und das ist echt komisch.
Naja, wie gesagt, also allein vom Trailer her habe ich auch so den für ein bisschen als kitschig empfunden.
Ja, als wir in Paris waren, wir waren ja in Paris und haben ja am Freitag gesehen, und es war einfach so, dass The Favorite in Paris noch nicht lief, in Frankreich, sondern Green Book, wohingegen bei uns The Favorite schon lief, aber Green Book noch nicht. Sonst hätte ich auch lieber The Favorite gesehen. Aber Ja, insofern habe ich jetzt noch einen Film mehr gesehen, der für bester Film nominiert ist. Mhm. Was übrigens auch kurz, habe ich ganz vergessen, am Anfang anzukündigen, aber ich war halt, versuche mich kurz zu fassen. Noch ein Film, wo Mahershala Ali mitspielt, und ich bin so froh, dass ich noch im Kino gesehen habe. Spider-Man Into the Spider-Verse, beziehungsweise in deutschen Kinos unter dem Titel Spider-Man A New Universe, was ja so viel einfacher auszusprechen ist für Deutsche.
Welcher ist das jetzt nochmal?
Das ist ein Zeichentrickfilm.
Ah.
Der ist nominiert für den besten Animationsfilm und Mahershala Ali spielt darin auch eine der, ich sag mal, mittelgroßen Rollen. Er spielt den Onkel von Miles Morales. Miles Morales ist eine quasi neue Generation Spider-Man. Und es geht in diesem Film konkret um eine Story, dass quasi mehrere Universen zueinander kommen und mehrere Versionen von Spider-Man zusammenkommen. Miles Morales ist in den Comics schon länger etabliert als ein alternativer Spider-Man, der, nachdem Peter Parker stirbt, wird er Spider-Man. Das ist die Ultimate Spider-Man-Reihe. Und Miles Morales ist halb schwarz, halb Latino und ist halt eben, ja, also der Film ist einfach nur super gemacht. Es ist der beste Comicfilm, den ich seit langem gesehen habe, der halt wirklich so, du merkst dem Film einfach seine Comicartigkeit an. Also das ist so ähnlich wie Aquaman, der so albern ist in seiner Comic-Buntheit, ist der hier halt, spielt auch mit so visuellen Elementen, dass Text im Bild ist oder so, aber nicht nur als reine Stilübung, sondern so, dass es auch Spaß macht und sinnvoll ist. Also das ist wirklich, das unterstützt. Und das Hand ist, das ist auch eine sehr schöne visuelle Entscheidung, dass der Film erst in dem Moment, an dem Miles Morales auch von einer Spinne gebissen wird und dann auch anfängt, Spinnenkräfte zu entwickeln, erst dann fängt das an. Und vorher hat das nur so einen Zeichenstil. Und das ist auch interessant, der Animationsstil ist sehr absichtlich angelegt an die Optik von alten Comicheften. Also das teilweise so Farb, wie der Druck so versetzt ist, dass so die Farben auseinandergehen oder dass du das Raster sehen kannst vom Offset-Druck. Das ist also, manche Leute finden das als unangenehm und man könnte auch sagen, dass der Film vielleicht ein bisschen übertreibt, weil das sieht manchmal so aus, als würdest du 3D gucken und hättest die Brille nicht an, wenn das so verwackelt quasi. Aber mir hat das eigentlich durchweg gefallen. Der Film hat auch einen super Soundtrack, tolle Songs. Unter anderem Nicolas Cage in einer kleinen Nebenrolle. Ich will jetzt nicht verraten, wen er spielt. Und steht jetzt schon fest, dass wohl Spin-offs und Fortsetzungen gemacht werden. Und das könnte halt eben nochmal sein, dass Sony jetzt mit den Zeichentrick-Spider-Man-Filmen tatsächlich nochmal irgendwie eine Kurve kriegt, wo sie was richtig Gutes machen. Also jetzt unabhängig von den Realfilmen haben sie ja jetzt quasi Spider-Man, teilen sie sich ja jetzt mit Marvel. Und jetzt in den Comics machen sie ihr eigenes Ding und es könnte auch gut werden. Also das war jetzt auf jeden Fall ein guter Start. Und ich habe ihn, nachdem der ist schon vor Weihnachten angelaufen, bin ich so froh, dass ich ihn jetzt noch im Kino habe sehen können.
Das ist interessant, dass das jetzt so in eine Zeichentrickrichtung wieder geht. Also das muss ja auch irgendwie eine bewusste Entscheidung gewesen sein, ne? Da so nochmal diese Richtung.
Also das. Also
nicht als Realfilm sowas.
Ja, aber das, was sie hier machen, das kannst du in dem. Ja, das kannst du aber in einem Realfilm nicht machen. Und das ist auch kein Kinderfilm, weil ich glaube, dass der in Deutschland untergegangen ist, weil der als für Kinder, finde ich, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Und dann lief der irgendwie nur nachmittags. Ich habe ganz lange, jetzt habe ich so mit gerade noch in Köln nochmal ein Kino gefunden, wo er dann auch auf Englisch und abends lief. Weil den wollte ich auf keinen Fall dann in der Synchronisierung sehen, wo Gronkh irgendwie den Bösewicht spricht oder so, sondern wo Mahershala Ali eben mitspricht. Und ja, die anderen weiß ich nicht genau, Lily Tomlin könnte man noch kennen. Ja, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Also es sind teilweise auch jetzt nicht so super bekannte Leute, aber Leute, die gut, die schon viel Voice-Over auch gemacht haben. Ja, also das war jetzt nach Green Book ein kurzer
Abstecher.
Noch ein
kleiner Exkurs.
Ja, aber jetzt zu dem Film, den wir beide gesehen haben, nämlich Roma von Alfonso Cuarón.
Ich hatte gerade noch irgendwas, lag mir noch irgendwas auf der Zunge.
Sorry, ich habe dich.
Genau, Green Book, hab ich den Trailer gesehen, wie gesagt, war ich nicht so ganz, auch hatte ich auch nicht so ganz Feuer gefangen. Und dann habe ich noch den Trailer gesehen zu Beale Street.
Ja.
Der ja auch nominiert ist, aber eher so unter ferner Liefen.
Ja, leider nicht für bester Film, also.
Aber auch da, also ich meine, ein Trailer sagt jetzt auch nicht so viel aus, aber auch da wirkte das alles auf mich so ein bisschen kitschig und so ein bisschen so sehr gefühlvolle Liebesgeschichte, wo auch die ganze Zeit dann so Jazz im Hintergrund so läuft, so stimmungsmäßig, und so sehr rührende Szenen. Hat mich jetzt auch nicht richtig so vom Hocker gerissen, so dass ich jetzt das Gefühl habe, wow, auch so gerade wegen James Baldwin und so. Keine Ahnung, ich denke mal, ich werde ihn mir schon auch angucken, so aus Neugierde auch.
Mhm.
Aber habe ich jetzt nicht so eine riesen Erwartung jetzt alleine von dem Trailer aus gesehen.
Ja.
Und ansonsten, ja, das war's. Ja.
Ja, if genau. Beat Street Could Talk ist für Drehbuch, Adaption, Original-Soundtrack und Nebendarstellerin nominiert.
Mhm.
Ja, übrigens, also Spider-Man ist übrigens in der Animationskategorie nominiert gegen, gegen Isle of Dogs von Dings, du weißt, hier
Wes Anderson.
Wes Anderson, Incredibles 2, einem japanischen Animationsfilm namens Mirai und Ralph Breaks the Internet. Und ich glaube, also jetzt, ich habe davon jetzt nur Isle of Dogs noch gesehen, aber von den beiden würde ich es eigentlich mir mehr für Spider-Man wünschen. Wobei das ist auch ein bisschen gruselig ist, dass der Film irgendwie, wobei das sind die Produzenten, also er hat irgendwie auch drei Regisseure oder so, aber bei einem Zeichentrickfilm finde ich das, glaube ich, noch was anderes, oder glaube ich, vermute ich, dass das dann noch was anderes ist. Hm, hat auch eine sehr schöne Stan Lee-Cameo, muss ich sagen, in Spider-Man, der Spider-Man-Animationsfilm. Ja, aber das war halt eben der Film so für Comic-Fans. Mhm. Roma, was vollkommen anderes. Mhm. Also Roma ist mit 10 Nominierungen, also mehrfach, also ich glaube, ich glaube, das ist die meisten, also die höchste Zahl an Nominierungen für einen nicht englischsprachigen Film seit, wie gesagt, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Mhm. Oder Tiger and Dragon, wie auf Deutsch heißt. Auch zum ersten Mal, ich weiß nicht genau, also es ist lange her, dass zwei Regisseure, die fremdsprachige Filme gemacht haben, nominiert waren für beste Regie. Es sind eine Hauptdarstellerin und eine Nebendarstellerin für Darsteller nominiert. Kamera, Schnitt, Drehbuch und was noch? Viel. Also wirklich viel. Und es ist natürlich, das kommt noch hinzu, der erste Film von einem Streamingdienst, der für den Oscar als bester Film nominiert ist.
Mhm. Tatsächlich, ja.
Das ist das eigentlich Interessante. Mhm. Also das sind ganz viele Sachen auf einmal. Der Film ist auch bei uns in Deutschland im Kino gelaufen. Also ich glaube, der läuft da teilweise jetzt immer noch in so einigen Programmkinos.
Also in Berlin läuft er definitiv noch, ja.
Ja, und ich muss sagen, ich jetzt dich gleich erzählen lasse, nur eine Sache noch. Ich glaube, das ist ein Film, von dem hätte ich sehr profitiert, wenn ich den im Kino gesehen hätte. Also, weil ich fand's.
Ja, damit, da, das ist, glaube ich, ein eigener Punkt, über den wir noch ausführlich sprechen können, ja. Weil es mir so auch ein bisschen ging. Ich habe sogar, um ganz ketzerisch es aufzumachen, am Anfang so ein bisschen da gesessen und gedacht, ja, okay, so what, was passiert da jetzt so?
Ja.
Man guckt jetzt so, was mit dieser Familie passiert, okay, ja, ich guck mal so nebenbei Facebook, ja, ich mach mal dies und das und so. Was irgendwie scheiße ist, weil genau. Im Kino würdest du das nicht machen. Im Kino Richtig. Würdest du auch diese Bilder ganz anders sehen. Aber gut, das schieben wir mal noch ein bisschen nach hinten. Es hat dann aber tatsächlich doch auch irgendwann Klick gemacht. Ich habe dann sogar so an einer Stelle mal so ein bisschen so vorgelesen, was passiert jetzt noch so? Lohnt sich jetzt noch weiter zu gucken? Oder bleibt es so in diesem so, es plätschert so daher und wird einfach so ein bisschen so, die Kamera verfolgt so ein bisschen das Geschehen in der Familie. Und ich hatte es auch mir irgendwie anders gemerkt. Ich hatte irgendwas gelesen, so dass es so um irgend so einen Massaker oder sowas geht und habe so gedacht, okay, da kommt jetzt irgendwie so krasser Drogenkrieg oder sowas rein, was ja überhaupt nicht stimmt. Also es sind da die politischen Unruhen, die da eine dramaturgische Rolle auch spielen, aber
ja. Ganz, ganz super gemachte Szene übrigens, ne? Also
Und dann fing es aber dann so langsam auch an, als ich so, ich glaube, ich habe dann so bis zu der Stelle so, wo die Hausmädchen miteinander mit ihren jeweiligen Freunden ins Kino gehen, da hatte ich so gelesen, so was dann passiert so und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt mal bis dahin weiter und dann hatte es mich auch irgendwann. Dann hatte ich auch irgendwann so ein bisschen so diesen Film begriffen, so wie der funktioniert auch, wie der erzählt und was da so passiert und dann konnte ich nicht mehr aufhören, so zu gucken. Ja. Dann war ich auch relativ gebannt.
Ich war auch so ab der Hälfte erst so richtig gebannt. Das hat so ein bisschen, ich muss gestehen, ich habe den Film in zwei Sitzungen gesehen, als ich den gestern Vormittag oder so angefangen habe, ich hatte frei, angefangen habe zu gucken, bin ich drüber eingeschlafen, musste zurückspulen und weitergucken. Mhm. Und es ist wirklich so, du darfst bei dem Film eigentlich nichts anderes machen, allein schon, weil du die Untertitel lesen musst. Die Bilder wirken natürlich, also es ist noch so, ich hatte den Film mir noch, aber eigentlich schon im Wissen, dass ich das auf keinen Fall so gucken möchte, mir noch für die Zugfahrt nach Paris auf mein iPad geladen, was ja Netflix machen kannst, ne, lokal gespeichert, aber hatte eigentlich schon gesagt, du, den Film musst du definitiv auf dem großen Bildschirm sehen.
Ja.
Also zumindest auf dem großen Fernseher.
Das ist schon mal besser als auf dem Laptop, ich habe ihn ja auch nur auf dem Laptop gesehen, ja. Das ist eigentlich grundverkehrt für diesen Film. Das ist das absolut falsche Medium. Ja,
aber möglichst ohne Ablenkung
der ist, gucken. Der ist ja auch vom Widescreen, er ist doch einfach Widescreen, ne? Er hat ja einfach ein sehr breites und schmales Bild. Mhm. Allein das schon.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der für ein Aspect Ratio hat. Ob das wirklich so ganz krass ist oder ob das, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der Fernseher nicht, ob das nicht doch fast 16:9 war, aber, ich hab's, das habe ich interessanterweise gar nicht mehr im Kopf, ob das wirklich, aber es war auf jeden Fall auf echtem Film gedreht noch, deshalb kann ich mich erinnern, dass das im Abspann stand. Aber ich muss sagen, so die erste Dreiviertelstunde ist es, fand ich echt schwer, in den Film reinzukommen. Der Film geht über zwei Stunden, eine Viertel. Und er ist halt sehr bedächtig erzählt, sag ich mal. Er ist so beiläufig und du hast so immer so Alltagsszenen und es ist so, das könnte fast dokumentarisch sein, ne? Und dann ist auch die Kamera ist so minimalistisch. Das finde ich aber oft, also der Cuaron hat das auch schon in Children of Men gemacht, dass der so Kamera-Spins hat, dass so eine Szene sich entfaltet im Lauf einer Kamerafahrt, so. Oder dass eine Kamera, eine Person, die von einer Location zu einer anderen geht, so in so einem Schwenk verfolgt. Und
ja, das ist absolut Kunstvoll. Ja.
Das ist, das muss ich auch sagen, ich glaube, ich kann genau sagen, ab wann ich so richtig 100% in dem Film drin war, ist ab der Szene, wo sie, also ich muss sagen, ich habe meine Pause gemacht in der Neujahrsnacht bei dem Waldbrand, wo der im Vordergrund der Typ steht und irgendwas auf Norwegisch singt. Das habe ich auch bis heute noch nicht begriffen.
Großartige Szene. Ja, der singt ein Neujahrslied.
Ja, also was wie ein norwegisches Auld Lang Syne wahrscheinlich. Auld Lang Syne wahrscheinlich,
ne? Und er ist halt betrunken und merkt es halt irgendwie nicht so richtig, was da abgeht oder vielleicht auch merkt das und setzt dann halt so das entgegen, weil da gerade so dieser Waldbrand herrscht und läuft mit dieser irren Kostümierung rum und nimmt er ja dann irgendwann die Maske ab und stellt sich dann vorne ins Bild und singt. Das fand ich toll, also richtig, richtig toll.
Ja, aber ich muss sagen, die Szene, wo sie in diesen Slums ankommt mit dem Bus, und dann über diese Stege läuft, durch diese Morastlandschaft. Und da ist nämlich auch so ein weiter Schwenk drin von der Kamera. Mhm. Übrigens, das war mir gar nicht klar. Wobei, ich habe es im Vorspann dann gesehen und gedacht, Moment, man muss nachlesen, hast du jetzt verguckt. Aber der Cuaron hat auch selber die Kamera. Also er war selber Director of Photography. Das finde ich schon interessant.
Ja, passt, ja.
Aber macht er, glaube ich, oft. Ich weiß nicht, ob er das jetzt, wenn er seinen Harry Potter gemacht hat, auch macht. Wahrscheinlich eher nicht. Lass mich kurz mal schauen.
Also ich kannte den Regisseur auch eigentlich gar nicht so richtig.
Gravity hast du nicht gesehen?
Ja doch, aber das habe ich dann auch erst im Nachhinein so nochmal gecheckt, dass das leer ist.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich muss gestehen, dass ich den mit anderen Leuten durcheinander schmeiße, mit anderen spanischsprachigen Regisseuren. Also jetzt nicht mit wie heißt der kleine Hutzelmann, der Hellboy gemacht hat?
Guillermo del Toro,
mit dem nicht, aber mit dem, der The Revenant gemacht hat, schmeiße ich den gern durcheinander.
Ah, Iñárritu.
Ja, Iñárritu, genau. Der Iñárritu, lass mich überlegen, ist ja wenigstens gleicher Landsmann. Mexikaner, ja. Sind beide Mexikaner, okay. Der The Revenant und Birdman gemacht hat. Und jetzt, Cuaron hat aber auch für Gravity auch schon was gewonnen, meine ich. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass der nominiert ist, aber das ist schon krass. Also ist das jetzt ein typischer Oscar-Film? Also es ist schon ein sehr außergewöhnlicher Film, dass der, also allein mit seiner Produktionsgeschichte oder mit seiner Release-Geschichte, ach ja, und noch was ein absurdes Erlebnis war, Netflix anzumachen und das Netflix-Logo ist in schwarz-weiß. Das fand ich echt komisch, dass das Netflix-Logo nicht in Rot war, vor dem schwarz-weißen Film. Aber andererseits logisch.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Also dieses Dschung, ist das in schwarz-weiß, wenn es losgeht?
Ja, dass dieses N so hingezeichnet wird und dann Netflix da steht. Das kommt in schwarz-weiß. Und der Film hat auf Netflix eine die haben ja so ein eigenes Altersfreigabesystem, da stand dann irgendwie so ab 12. Ja, das ist, glaube ich, schon okay. Glaube ich, wäre in Deutschland im Kino wahrscheinlich auch ab 12. Und Netflix, das wollte ich noch sagen, hat mich irgendwas überrascht. Der Vorspann ist halt eben auch schon interessant, ne? Das war ja auch der Teaser-Trailer, war nur diese Sequenz, wo du diese Fliesen von der Hofeinfahrt siehst und das Wasser, an das du hörst, wie da jemand putzt.
Also so, ja, und dann wird das Wasser irgendwann so transparent und man sieht dieses Fenster, ne, auf dem Boden gespiegelt.
Genau, ja, das sieht man eigentlich die ganze Zeit. Das ist so, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so, kann man da die Kamera sehen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, nee, aber das ist ein also interessanter Film, finde ich, einfach, weil der visuell interessant ist. Er hat auch irgendwie, das sind beides, glaube ich, Laiendarstellerinnen, die jetzt für die Oscars nominiert sind, die vorher keine nennenswerten Filmrollen hatten. Und es ist halt so eine sehr persönliche.
Und gerade auch diese Natürlichkeit, in der der Film gespielt ist, glaube ich, das ist einfach auch eine große Kunst, das so hinzukriegen, dass es halt so dokumentarisch und so authentisch wirkt. Ne? Diese ganzen Kinder, die dann irgendwie.
Die Kinder sind auch richtig gut.
Also ich glaube, dann irgendwie die rumtollen und die Treppe runterrutschen und die Kamera bleibt halt irgendwie immer dran und die gehen völlig in dieser Filmwelt auf.
Ja. Das ist so der jüngste Sohn, der öfter mit der Cleo interagiert und dann irgendwie immer seine Träume erzählt, ne? Also als ich tot war und dann irgendwie von älteren Leben, also als ich schon älter war, und dann meinte sie, wann warst du denn älter? Ja, bevor ich geboren wurde. Und dann hat er zweimal so quasi das ein alternatives Leben erzählt, dass er Pilot war oder Seemann. Und da bin ich nicht sicher, ob nicht dieser Junge eventuell sogar eine Stand-in-Figur ist für Cuaron selbst, weil das ist ja so lose inspiriert von seiner eigenen, quasi seiner eigenen Nanny oder Hausmädchen, das quasi er hatte.
Das Haus, ja, das ist so der Film seines Lebens irgendwie so. Ne?
Ja. Und es ist also genau ein sehr persönlicher Film wohl für ihn. Und das wurde ja auch in der gleichen Straße, einfach nur im Haus gegenüber, von wo er aufgewachsen ist, tatsächlich gedreht. Also diese Colonia Roma, deswegen heißt der Film so, weil das halt eben Stadtteil von Mexiko-Stadt ist.
Also ich finde, es ist schon ein ziemlich außergewöhnlicher Film, so auch von der Frage her zu denken, ist das jetzt so ein typischer Oscar-Film? Ja, nein.
Eher nicht.
Ich glaube eigentlich nicht. Nee,
ich glaube, es ist ein Film, der die Aufmerksamkeit durch die Oscars gut gebrauchen kann. Und da kommen wir jetzt vielleicht so in die Überleitung zu Pro und Contra Netflix. Der Vorteil, dass der Film jetzt auf Netflix ist, hat zur Folge, dass das ein Film ist, der ist auf fast jeden, der irgendwie zumindest die 10 Euro im Monat irgendwie bereit ist zu bezahlen, steht er jetzt sofort zur Verfügung.
Das ist einfach ein krasser Luxus, ja.
Ja, also deswegen war das jetzt auch dankbar, den vorzubereiten, weil wir haben quasi alle einen Screener ins Haus bekommen. Also ein Screener, diese Vorführ-DVDs, die ganzen Stimmmitglieder immer bekommen, von den Filmen, die zur Wahl stehen für die Preise. Hier halt Roma, wird einfach, gibt's keinen Stream, keinen Screener. Nee, man kann streamen. Direkt jeder auf Netflix.
Ich meine, auch wenn man den googelt, die Filmplakate, da sind ja auch schon so viele Auszeichnungen drauf, so von
Cannes. Ja, der hat in Venedig, glaube ich, oder hat er in Cannes gewonnen.
Also er hat auch schon sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren. Also der ist schon bei ziemlich vielen Leuten so angekommen als ein mega guter Film. Also der hat schon so ein bisschen so seine Renommee inzwischen, habe ich das Gefühl. So. Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen, dass Netflix sich sagt, okay, sie machen das so auch als Prestige so, weil sie wissen auch, dass es ein guter Film ist, weil sie auch damit so das ihr Angebot, ihr Portfolio quasi auch so ein bisschen zu schmücken.
Das ist schon interessant, weil ich glaube, der hat den Film angefangen zu produzieren und dann hat Netflix den erst danach gekauft, glaube ich. Das war irgendwie der Ablauf da. Ja, also er hat glaube ich den besten Film beim Filmfestspielen von Venedig gewonnen.
Wie ist es denn eigentlich jetzt mit DVD-Releases? Gibt es von Netflix-Filmen irgendwie irgendwann immer auch so offizielle DVDs?
Das ist eine gute Frage.
Schon, oder?
Nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Oder behalten Sie sich das vor, quasi, dass man
natürlich sagt, der bleibt so auf Netflix.
Den kannst du dann streamen, dann musst du es halt streamen. was dann auch ein bisschen so eine Monopolgeschichte ist. Ne? Das finde ich dann auch wieder irgendwie ein bisschen doof. Das ist halt dann wirklich dieser Film mit Netflix gekoppelt ist oder zusammen.
Ja, das stimmt.
Also, dass die da auch ein bisschen so eine Marktmacht haben und einfach, wobei er läuft ja auch in Kinos, also sie lizenzieren ihn ja auch raus.
Ja.
Aber wenn jetzt zum Beispiel so die Oscar-Verleihung ist und der sahnt voll ab und dann gehen Leute zum Saturn oder so oder zum Mediamarkt oder wollen diesen Film auf DVD kaufen. Und dann heißt es, nö, musst du zu Netflix gehen.
Also wenn er den Oscar gewinnt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auf Blu-ray rausbringen. Einfach so, dass du quasi Special Features und weiß nicht was machen kannst. Was ja Netflix gar nicht macht, ne? Du hast ja gar nicht so, dass du kannst, ich hätte da vielleicht auch interessant gefunden, Director's Commentary, einen Audiokommentar vom Regisseur mir anzuhören, ne? Also, wobei, der müsste dann auch noch untertitelt sein. Ach, und auch interessante Entscheidung. Netflix übersetzt ja alles. Aber Roma gibt es nur auf Spanisch mit Untertiteln.
Ja, wollte ich auch gerade drauf kommen, genau. Ja, das ist ja auch eine Besonderheit. Dass der wirklich einfach auf Spanisch und Mixtekisch, ne?
Ja, genau. Die spanische Version ist auch da untertitelt. Und da musste ich auch hinhören und dachte, ach, Moment mal, nee, das hat zwar spanische Versatzstücke, aber das ist tatsächlich eine andere Sprache.
Mhm. Ja, es fällt einem auch nicht direkt auf. Ja? Und man sieht es dann an den eckigen Klammern.
Genau.
Das sagen sie am Anfang, ne? Ja,
also würde ich auch empfehlen, aber es ist definitiv, glaube ich, jetzt nicht keine leichte Unterhaltung. Ne? Aber wie gesagt, also ich muss sagen.
Aber es lohnt sich, glaube ich, sehr, wenn man sich drauf einlässt.
Genau, und das ist, also es ist eine gewisse Hürde. Das ist
wirklich auch so ein Filmfilm. Ne? Man kann darin auch das Film gucken lernen. So ein bisschen,
ja, und so auch so ein bisschen lernen, trainieren.
Was Kino kann.
Aber ich muss sagen, es ist eine gewisse Hürde, die man überwinden muss, wirklich so, ich finde, der Film lässt sich am Anfang ein bisschen zu sehr Zeit, aber so spätestens ab der Mitte oder so, und also, ich habe auch Rotz und Wasser geheult am Schluss, also wirklich, es ist ein echt emotionaler Film, finde ich. Ja. Und
die Geburtsszene und was danach passiert, das ist ja, also das ist Sachen, sowas habe ich einfach noch nie gesehen
im Film. Also, die ganze Abfolge, also, die Szene, wo sie im Möbelgeschäft ist, die dann auch diesen historischen Kontext hat, dann die Fahrt ins Krankenhaus, im Krankenhaus und dann eben der Schluss vom Film. Also wirklich so. Und dann, aber der Schluss, der geht dann auch schon wieder, die allerletzte Szene ist dann wieder so komplett beiläufig und es geht wieder so back to normal alles anscheinend. Und
es ist halt dieses berühmte Gruppenbild, ne, das ja auch das Filmplakat darstellt, wo sie alle so um das Mädchen rum und sich aufsetzen.
Da habe ich auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert und das ist halt eben sehr, sehr, sehr spät im Film. Ja, und hat aber dann auch eine riesen Wucht, also diese Szene.
Ich meine, das eine ist halt so krass, ich wusste überhaupt nicht, wie man ein Baby überhaupt wiederbelebt, wie funktioniert das so? Und das so zu sehen, das macht einen absolut fertig. Allein diese Szene, und die ist auch so abgrundtief traurig, da hat es mir auch echt das Rotz und Wasser aus den Augen getränt. Schiefes Bild, aber egal. und also so, es gibt so ein bisschen leise Kritik zumindest, habe ich so mitbekommen, gibt es dann halt, dass diese Darstellerin halt so, dass die Cleo so, dadurch, dass sie so als heimliche Hauptdarstellerin gezeigt wird, dass da so ein bisschen auch der, dass sie so ein bisschen dass da letztlich so ein kolonialer Blick auch ausgelöst wird. Weil auch, also das hab ich so ein bisschen gedacht, am Anfang, als sie da oben auf dem Dach steht und Wäsche wäscht und dieses Volkslied singt, ach, was soll ich nur machen? Ich wäre so gerne reich oder so, aber ich bin halt nun mal arm geboren und werde es auch bleiben. Einfach so dieser Gestus, so dieses so, ich bin halt so nicht und es gibt auch keinen Weg für mich da raus, so dieses, man ist so zementiert in seiner Klasse. Und das, da gibt's ja auch in dem Film irgendwie nicht, keine Lösung für, oder? Das ist einfach, das wird so als Gesetz.
Ja, aber da weiß ich nicht genau, inwieweit dem Film man vorwerfen kann, dass er da was beschreibt, dass er das vielleicht nicht auch ein Stück weit kritisiert. Also, weil der Film zeigt ja schon, diese Widersprüchlichkeit des Verhältnisses, wie herzlich diese Frau oder diese junge Frau mit diesen fremden Kindern ist, was für eine enge persönliche Beziehung die haben, aber sie ist halt eben doch eine Außenstehende. Und in der Krankenhausszene, wo sie dann den Vater trifft, der da Arzt ist, und der dann einen Vorwand hat, dass er nicht bei der Geburt dabei sein muss oder will. Und dann sagt die andere Ärztin, nein, du kannst ruhig dabei bleiben. Und sagt er, nee, ich habe aber einen Termin. Nachdem er vorher sagt, nein, die will nicht, dass ich mitkomme. Und dann auch die Szene später, wo die Mutter mit den Kindern und ihr im Urlaub ist und die nach dem Abendessen dieses Eis essen. Die Kinder sitzen um die Mutter rum und das Hausmädchen steht daneben mit so einem Meter Abstand. Das ist so eine krasse, also das ist einfach interessant. So, es gibt dann später natürlich dann die Strandszene, ne, kurz danach, die das so ein bisschen nochmal umdreht, aber sie ist einfach, sie ist halt schon so marginalisiert und der Film zeigt das auch. Klar, kannst du jetzt sagen, so inwieweit romantisiert der Film das? Aber ansonsten, was noch interessant ist, ist auch so der Freund. Also überhaupt die Männer in dem Film, ey. Aber dieses T-Shirt, das der Freund, ist dir das T-Shirt aufgefallen, das der Freund anhat? Der Freund hat so ein, der hat, ich glaube, in beiden Szenen, mindestens in der Szene, wo sie ihn besucht und dann, wo er später nochmal auftaucht, hat er dieses, so ein T-Shirt an mit so einem Liebe-Ist-Cartoon, die es auch auf Spanisch gibt, Amor Es. Ja. Und das ist im Original von einer Neuseeländerin, ich muss das mal googeln, mit diesen zwei komischen Figuren ohne Geschlechtsmerkmale, die so nackte Kinder, wie nackte Kinder aussehen, die wurden irgendwann in den 60er Jahren wurden die erfunden und ich finde die so eklig, immer wenn ich diese Poster sehe, auf Deutsch, und das ist so absurd, dass dieser Typ so ein T-Shirt anhat und ich weiß aber nicht, ich habe leider nicht gesehen, was das ist, aber das ist, also einfach nur, wenn man weiß, was der für eine Rolle spielt, in dem Film, dass er dieses T-Shirt anhat, ist echt gruselig. Ja, aber auch, glaube ich, einfach, was überhaupt in diesem Comic-Strip auch für Geschlechterrollen, obwohl das so eine Zeichnerin ist. Ja, also wenn ich dann das Beispiel sehe, wenn du bei Wikipedia das googelst, in dem Artikel, ist Love is turning his head. Und dann siehst du halt eben die weibliche Figur, die kokett über ihre Schulter guckt und er im Vorbeigehen guckt ihr quasi, ja, auf den Arsch, so, oder auf den Rücken, also das hat doch nichts mit Liebe zu tun, also weiß ich nicht.
Ja, so von Pop-Referenzen her ist es ja auch ganz schön, eigentlich so, was sie sich für Filme im Kino angucken. Einmal gucken sie ja, glaube ich, so einen Louis Dufresne-Film auch, so einen Kriegsfilm.
Und einen Film, der so ein bisschen an Gravity erinnert.
Und nämlich dann Marooned. Das Verschollen im Weltraum, ne?
Ja. Ja.
Das irgendwie auch der Lieblingsfilm von dem Cuaron ist.
Ja. Ja, und das ist ja eindeutig eine Inspiration für Gravity auch.
Für Gravity, ja.
Stimmt, ja. Das war über Pop Folge 55. In der nächsten Folge, die wieder in 2 Wochen erscheinen wird, sprechen wir über die Dokumentation Fire, welche sich mit dem Fire Festival beschäftigt. Dabei handelt es sich um die Dokumentation, die von Netflix produziert wurde und auch hier in Deutschland verfügbar ist. Das Fire Festival wurde 2017 mithilfe von Influencern und Models auf Social Media beworben und stellte sich als großer Betrug heraus, welcher katastrophal endete auf den Bahamas und lauter Leuten, die viel Geld bezahlt haben und dort dann festsaßen. Dieses Debakel, das dann jetzt nicht nur in einer, sondern noch in einer weiteren Dokumentation behandelt wurde, besprechen wir in der nächsten Folge. Unter www.überpop.de findet ihr alle Hinweise, wie und wo ihr uns abonnieren könnt. Ihr findet uns auch auf Twitter und auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.